Ja, da schau her. Und eigentlich ist es total passend, weil sich der eine oder andere jetzt wahrscheinlich gedacht hat, oh Mann, das dauert ja noch ewig, bis der endlich anfängt. Und das sagen wir ziemlich oft, das dauert ja noch ewig und meinen, tun wir eigentlich hier jetzt 2 Minuten, die wir warten müssen oder einen Stau, in dem wir gerade stecken und da vielleicht 2 Stunden warten müssen oder damit bin ich ja ewig beschäftigt und meinen, tun wir ja einen Stapel Arbeit, den wir bekommen haben und damit vielleicht jetzt ein paar Stunden oder auch ein paar Tage beschäftigt sind. Im Alltag benutzen wir dieses Wort immer wieder, ohne damit die tatsächliche Bedeutung von diesem Wort zu treffen. Denn dieses Wort, diese Eigenschaft, ist eigentlich nur treffend und richtig, wenn wir den anschauen, der diese grundlegende Eigenschaft tatsächlich hat, nämlich unser Gott. Und diese Eigenschaft Gottes fasziniert mich schon länger und deswegen wollen wir sie uns heute auch gemeinsam etwas genauer anschauen, damit wir gemeinsam staunen können und Grund haben, diesen Gott gemeinsam anzubeten. Viele von euch kennen vielleicht das Gesellschaftsspiel Tabu. Ich spiele das eigentlich ganz gerne. Für die, die es nicht kennen, ich ziehe eine Karte als Spieler. Da steht ein Begriff drauf und den muss ich erklären, meinem Gegenüber oder meinem Team. Und darf diesen Begriff aber nicht nennen, der da drauf steht, logischerweise. Die einzige Einschränkung dabei ist, dass man bestimmte Wörter nicht benutzen darf und die stehen auch auf der Karte. Also kurzes Beispiel, ganz banal, ich muss das Wort Auto erklären und dabei darf ich die Wörter Lenkrad, Reifen, Motor und Garage und Fahren nicht benutzen, die stehen drunter. Also muss ich das Ganze irgendwie umschreiben. Das ist bei dem Wort jetzt noch relativ einfach. Ich sage zum Beispiel, was steht da draußen auf dem Parkplatz? Jeder weiß Bescheid, ein Auto. Dann gibt es natürlich noch schwerere Begriffe, bei denen man ein bisschen kreativer und umfangreicher beschreiben muss. Aber schwierig wird es dann, wenn ich merke, mein Gegenüber, der kennt den Begriff gar nicht. Und dann ist es so, als würde ich versuchen, einem Blinden die Farbe grün zu erklären. Was auch sehr schwierig ist, wenn ich den Begriff selber gar nicht kenne. Ich lese da was und weiß nicht, was das ist. Das ist dann so, als wäre ich blind und ich müsste die Farbe grün erklären. Und richtig heftig wird's, wenn wir beides haben. Ich und mein Gegenüber, wir kennen den Begriff nicht. Dann ist es so, als wäre ich blind und ich müsste einem Blinden die Farbe grün erklären. Ja, so in der Art wird es wohl heute ablaufen. Wenn wir uns über die Ewigkeit Gottes Gedanken machen, wenn ich versuche, euch etwas über die Ewigkeit Gottes weiterzugeben. Ja, wie gehen wir also an dieses komplexe Thema ran? Wo fangen wir an zu suchen? Zunächst einmal die Definition von ewig oder der Ewigkeit. Wikipedia sagt dazu, unter Ewigkeit oder etwas Ewigem versteht man etwas, das weder einen zeitlichen Anfang noch ein zeitliches Ende besitzt. Synonyme dafür wären zum Beispiel immerwährend, unaufhörlich oder auch unvergänglich. Ohne Anfang und ohne Ende. Das ist für uns schon mal absolut unverständlich und unbegreiflich, denn alles hat einen Anfang. Jeder von uns hat einen Geburtstag, womit der Anfang unseres Lebens ganz klar bestimmt ist, mit Uhrzeit. Und alles, was gebaut oder hergestellt wird, hat ein Herstellungsdatum und kann damit kann auch hier der Anfang bestimmt werden. Alles ist irgendwie auf einen Ursprung zurückzuführen. Und alles hat auch irgendwann ein Ende. Jeder von uns muss einmal sterben und hat damit auch irgendwann ein Todesdatum. Und alles ist irgendwann hinüber, hat ein Ablaufdatum oder ist einfach zu Ende oder aus. Alles ist begrenzt. Wir fangen also mal an, etwas tiefer zu bohren und stellen uns die Frage, wie hat denn eigentlich alles angefangen? Ja, da kommt es jetzt darauf an, wen ich denn frage. Wenn ich einen Wissenschaftler frage, dann bekomme ich die eindeutige Antwort durch den Urknall. Interessant ist dabei, dass obwohl die Theorie des Urknalls ja unter den Wissenschaftlern anerkannt ist und dass Die wissenschaftliche Antwort dazu ist, nicht einmal 20% der Menschen diese Theorie glauben. Da ich jetzt aber auch nicht zu diesen 20% gehöre, und ihr wohl auch nicht, sonst wärt ihr vermutlich nicht hier, suchen wir unsere Antwort nicht in der Wissenschaft, sondern an anderer Stelle, nämlich in Gottes Wort. Und wenn es um den Anfang geht, schlagen wir natürlich auch ganz vorne auf. Die Bibel beginnt mit dem Vers in 1. Mose 1, Vers 1. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Wir drehen also die Zeit ganz nach vorne, an den ersten Moment, von dem uns die Bibel berichtet. An den Tag, als alles angefangen hat, als Himmel und Erde Geburtstag haben. Und da stellen wir fest, Gott war schon da. Gott war schon da, denn er hat Himmel und Erde erschaffen. Er war schon da, sonst könnte er nicht der Schöpfer sein. Lesen wir noch einen weiteren Vers, der das bestätigt, in Psalm 90, Vers 2. Ehe geboren waren die Berge und du die Erde und den Erdkreis erschaffen hattest. Ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Hier also nochmal die Bestätigung. Gott war bereits da, noch bevor Erde, noch bevor Berge oder irgendetwas anderes erschaffen wurden. Er war vorher schon da. Lesen wir einige Verse aus dem Johannesevangelium. Das Johannesevangelium beginnt in Kapitel 1 mit den Versen 1 bis 3. Am Anfang war das Wort. Dabei wissen wir, dass mit Wort der Sohn Gottes, Jesus, gemeint ist. Und deswegen setze ich jetzt zum besseren Verständnis für diese drei Verse einfach Jesus für das Wort ein. Am Anfang war Jesus. Und Jesus war bei Gott. Und Jesus war Gott selbst. Von Anfang an war er bei Gott. Alles wurde durch Jesus geschaffen. Nichts ist ohne Jesus entstanden. Zwei Dinge will ich mit diesen drei Versen hervorheben. Zum einen, nicht nur Gott der Vater war vor Grundlegung der Welt bereits da, sondern auch Gott der Sohn. Von Anfang an war er bei Gott. Alles wurde durch Jesus geschaffen, nichts ist ohne Jesus entstanden. Und auch Gott, der Heilige Geist, war bereits da, denn wir lesen in 1. Mose 1, Vers 2, die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe, der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Wenn wir also davon reden, dass Gott ewig ist, dass Gott keinen Anfang und kein Ende hat, dann reden wir immer von der Dreieinigkeit Gottes. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das Zweite, was in den ersten Versen des Johannesevangeliums drinsteckt, alles wurde durch Jesus geschaffen. Nichts ist ohne ihn entstanden. Das heißt, bevor Gott mit der Schöpfung begann, gab es nichts, und zwar wirklich gar nichts. Auch keine einzelnen Atome oder Moleküle, die nur wirr und chaotisch durch die Gegend fliegen und deshalb noch nichts bilden oder so ähnlich. Er hat nicht das Chaos der Atome geordnet, sondern Gott erschafft die Welt aus dem Nichts. Gott hat Materie erst erschaffen. Wir sehen also, Gott war vor Grundlegung der Welt schon da. Und genauso wie wir in der Bibel keinen Anfang Gottes finden, finden wir darin auch kein Ende Gottes. Denn Gott selbst sagt in Jesaja 48, Vers 12, ich bin, der da ist. Ich bin der Erste und auch der Letzte. Also keiner ist vor Gott und keiner ist auch nach ihm. Der Psalmist schreibt in Kapitel 102, Vers 28, du aber bleibst, der du bist, und deine Jahre nehmen kein Ende. Die ganze Schöpfung wird einmal vergehen, der Himmel und die Erde, wie wir sie kennen. Alles hat ein Ablaufdatum. Alles wird einmal komplett zugrunde gehen. Aber selbst dann wird Gott bleiben. Seine Jahre nehmen kein Ende. Die Bibel sagt also, Gott hat keinen Anfang und kein Ende. Wir können noch so weit versuchen, zurückzudenken, Gott war schon da. Und wir können versuchen, noch so weit in die Zukunft zu schauen, Gott ist immer noch da. Aber wie kann das sein? Wie ist das möglich? Alles hat doch einen Anfang und alles hat auch ein Ende. Kein anderes Wesen ist ohne Anfang und ohne Ende. Darin ist Gott absolut einzigartig und unvergleichlich. Und um das auch nur im Ansatz verstehen zu können, müssen wir versuchen, das uns Unbekannte beiseite zu legen. Das uns Bekannte müssen wir beiseite legen. Wir kennen alles nur als chronologische Abfolge von Ereignissen. Immerhin ist das auch die Definition von Zeit, eine Abfolge von Geschehnissen. Bei Gott ist das anders. Gott hat eine andere Auffassung von Zeit. Wir haben gerade die Verse vom Anfang gelesen und sind dabei den Zeitstrahl ganz nach vorne gewandert. Und dabei haben wir festgestellt, dass Gott vor dem Anfang bereits da war. Und dabei versuchen wir, an dem bildlichen Zeitstrahl noch weiter nach vorne zu wandern, an dem wirklichen Anfang, da wo es ja wirklich begonnen hat. Aber wir wissen nicht, wohin. Wir wissen nicht, an welcher Stelle. Und da kommen wir zu dem Punkt, dass zwischen der Zeit und der Ewigkeit ein großer Unterschied besteht. Die Definition von Zeit habe ich bereits erwähnt. Die Zeit setzt sich zusammen aus aufeinanderfolgenden Ereignissen. Wir können weit zurückschauen. Die Sintflut, circa 2294 vor Christus. Abraham wird berufen, 1926 vor Christus. Der Auszug aus Ägypten, circa 1400 vor Christus. König David, circa 1060 vor Christus. Alles können wir ganz genau bestimmen. Wir haben einen Anhaltspunkt auf dem Zeitstrahl. Oder vielleicht auch ganz greifbar, heute Morgen, der 3. November 2024, 6 Uhr aufstehen, 6.30 Uhr frühstücken, 7 Uhr duschen, 8 Uhr Abfahrt zur Gemeinde. So in der Art, ganz ähnliche Abfolgen und Geschehnisse, die wir aus dem Alltag kennen. Alle Ereignisse haben eine klar zeitliche Bestimmung. Aber die Ewigkeit Gottes hat gar nichts mit unserer Zeit zu tun. Die Ewigkeit Gottes ist nicht einfach nur eine unendliche Verlängerung der Zeit in die Vergangenheit und eine unendliche Verlängerung in die Zukunft. Die Ewigkeit ist ein für uns undenklicher und unerklärbarer Zustand. Und das übersteigt unseren Verstand. Deswegen ist es so schwierig, darüber zu reden. William Evans, ein amerikanischer Bibellehrer, hat dazu mal gesagt, ein Beispiel gezogen, die Ewigkeit Gottes ist Gegenwart ohne Vergangenheit oder Zukunft. Gottes Dasein ist wie ewige Jugend ohne Kindheit oder Alter. Leben ohne Geburt und ohne Tod. Heute ohne gestern oder morgen. Wenn wir bei der Ewigkeit Gottes immer noch chronologisch denken, versuchen wir immer vergeblich, den Zeitstrahl immer weiter nach vorne zu wandern, um den Anfang Gottes zu bestimmen. Und viele Menschen versuchen genau das und wollen ganz an den Anfang des Zeitstrahls, vor den biblischen Anfang, und stellen dabei die Fragen, wo kommt Gott eigentlich her? Was war denn vor Gott? Wer hat denn eigentlich Gott erschaffen? Und wo wohnt Gott? Aus was besteht Gott eigentlich? Aber mit diesen Fragen schränken wir Gott extrem ein. Denn diese Denkweise bedeutet, dass Gott an Zeit, Raum oder Materie gebunden wäre. Aber unser Gott ist nicht beeinflusst oder begrenzt von Raum, Zeit oder Materie, denn er hat diese Dinge erschaffen. Er hat die Begrenzungen erstellt. Und das alles in dem einen ersten Vers, den wir bereits gelesen haben. 1. Mose 1, Vers 1. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Gott erschafft die Zeit und setzt damit einen Anfang. Er erschafft die Himmel, das ist der Raum, und er erschafft die Erde, das ist die Materie. Gott hat Zeit, Raum und Materie erschaffen und steht als Schöpfer selbst außerhalb davon. Er ist nicht daran gebunden. Gott ist ein Standpunkt außerhalb seiner Schöpfung und damit auch außerhalb der Zeit. Weil Gott außerhalb der Zeit existiert, ist seine Zeitrechnung ganz anders als unsere. Wir finden dazu Verse wie zum Beispiel in 2. Petrus 3, Vers 8. Dies aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Oder auch in Psalm 90, Vers 4. Denn 1000 Jahre sind in deinen Augen wie der gestrige Tag, wenn er vergangen ist, und wie eine Wache in der Nacht. Aha, es gibt also eine Umrechnungsformel. Ein Tag ist gleich 1000 Jahre und Umkehrschluss, 1000 Jahre ist ein Tag. Ja, mit dieser Formel wird ziemlich viel gerechnet und es entstehen viele verschiedene Theorien, wie zum Beispiel, dass die Schöpfung ja gar nicht nur 6 Tage, sondern 6000 Jahre gedauert hat. Aber wann wende ich jetzt diese Formel an und wann nicht? Bei welcher Zeitangabe? Methusalem, der älteste Mensch, von dem die Bibel berichtet, nämlich 969 Jahre, was eine beachtliche Länge ist, wäre also nicht einmal einen Tag alt gewesen. War Jona jetzt 3 Tage oder eigentlich 3000 Jahre im Bauch des Fisches? Das Volk Israel war 40 Jahre in der Wüste. 40 Jahre sind 14.600 Tage, das wären 14.600.000 Jahre. Oder muss ich eigentlich in die andere Richtung rechnen? Also ein Tag, 1000 Jahre bedeutet eine Stunde sind 41,67 Jahre. Das Volk Israel war also nur eine knappe Stunde in der Wüste. Ihr seht also, so kann ich diese Formel nicht anwenden, das macht ja gar keinen Sinn. Mit diesen beiden Versen will Gott uns keine Umrechnungsformel geben, sondern uns zeigen, dass er nicht an die von ihm geschaffene Zeit gebunden ist. Gott hat eine andere Zeitrechnung als wir Menschen in dem Sinne, dass er Dinge, die eigentlich viel Zeit brauchen, in kürzester Zeit bewirken kann. Schneid das raus, Ralf. Massive Bäume brauchen mehrere Jahrzehnte oder noch länger, um zu wachsen und eine Höhe zu erreichen, wie wir sie hier hinter uns am Friedhof kennen. Gott kann so einen Baum im Bruchteil einer Sekunde aus dem Boden schießen lassen. Der braucht keine Jahrzehnte, wie wir das kennen. Oder andersrum, Dinge, die eigentlich sehr schnell passieren, kann Gott einfach extrem verzögern. Hier ein runterfallendes Objekt, hier ein Hustengutti, wenn ich das runterfallen lasse aus 1,5 Meter, dann braucht das genau 0,553 Sekunden und ist am Boden. Aber Gott kann diese Fallzeit auf mehrere Tage oder sogar noch länger verlängern und verzögern. Und ob er dabei die Zeit anhält oder ob er die Zeit in Zeitlupe ablaufen lässt oder einfach die Gravitationskraft aushebelt, das ist dabei völlig egal. Fakt ist, Gott ist nicht an die von ihm erschaffenen physikalischen Gesetze gebunden. Er handelt unabhängig davon. Und er sieht uns auch unabhängig von der von ihm erschaffenen Zeitrechnung. Er sieht unser Leben aus dem Blickwinkel der Ewigkeit. Das wiederum bedeutet, dass er alles gleichzeitig überblickt. Das, was war, das, was ist und das, was sein wird, sieht Gott gleichzeitig. Wenn die Bibel sagt, dass Gott weiß, was passieren wird, dann ist Gott nicht einfach nur ein Hellseher, der in die Zukunft schauen kann. Bei Gott ist es bereits geschehen, denn er wohnt in der Ewigkeit. Völlig unabhängig von der Zeit sieht er bereits, Das Ergebnis einer Sache, bevor sie für uns überhaupt angefangen hat. Für ihn ist alles wie ewige Gegenwart. Und das ist das, was wir nicht fassen können, was wir nicht begreifen können, denn wir können uns nicht vorstellen, wie man alles gleichzeitig sehen kann. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, alles gleichzeitig. Wie soll das funktionieren? Wir können die Ewigkeit Gottes nicht fassen, weil Gott in einer anderen Dimension lebt, die wir uns einfach nicht vorstellen können. Einige von uns kennen vielleicht das Beispiel von Herr und Frau Flach. Aber ich erzähle es euch trotzdem, weil es einfach so gut das Ganze veranschaulicht. Vielleicht ist es auch unbekannt. In dem Beispiel müssen wir uns zwei Personen vorstellen. Herr und Frau Flach. Sie leben im Flachland. Sie sind nämlich zweidimensionale Menschen. Sie leben in der zweidimensionalen Welt und wir schauen aus der Vogelperspektive auf dieses Blatt Papier. Ich habe sie gezeichnet, ich bin ihr Zeichner und Herr und Frau Flach sind zwei Rechtecke. Herr Flach ein bisschen größer und breiter, Frau Flach ein bisschen kleiner und schmäler. Für sie gibt es nur Breite und Länge, aber keine Höhe. Wenn sie sich anschauen gegenseitig, dann sehen Herr Flach und Frau Flach jeweils nur eine Linie. Herr Flach kann um Frau Flach herumgehen und er versteht, Frau Flach ist ein Rechteck. Und Frau Flach kann um Herrn Flach herumgehen und versteht, er ist ein Rechteck. Sie sehen also beide nur eine Dimension, diese Linie, aber sie verstehen die zweite Dimension. Sie verstehen das Konzept der zweiten Dimension. Aber die beiden haben keinen blassen Schimmer von der dritten Dimension, in der ich als ihr Zeichner lebe. Wenn ich als der Zeichner von Herr und Frau Flach mich den beiden jetzt zu erkennen geben will, dann habe ich ein Problem. Ich passe nicht in ihre zweidimensionale Welt. Die beiden können mich nicht erkennen, denn ich bin dreidimensional und sie sind zweidimensional. Wenn ich jetzt einen Finger in die Welt von Frau Flach lege, dann sehen sie zwar zunächst auch nur eine Linie, aber sie verstehen einen Kreis. Und das Gleiche kann ich bei Herrn Flach machen und diesmal offenbare ich mich mit drei Fingern. Er sieht drei Linien, aber er versteht drei Kreise. Frau Flach sagt jetzt zu ihrem Mann, ich habe Klaus gesehen, er ist ein Kreis. Und ihr Mann sagt, nein, ich habe Klaus gesehen, er ist drei Kreise. Und die beiden streiten sich und keiner will nachgeben, woraufhin sich dann die Gemeinde spaltet und einer die Gemeinde des einen Kreises gründet und der andere die Gemeinde der drei Kreise gründet. Ihr versteht, worauf ich hinaus will. Keiner versteht mich und hat auch nur den Ansatz einer Idee, wer ich eigentlich bin. Weil es einfach unmöglich ist, ein dreidimensionales Wesen in eine zweidimensionale Welt zu packen. Und genauso ist es unmöglich, dass wir, die wir in einer dreidimensionalen Welt leben, Gott zu begreifen und tatsächlich zu verstehen, wer und wie er ist. Und dabei wissen wir ja gar nicht, wie viele Dimensionen uns in dem Verständnis fehlen. Gott passt nicht in unseren Verstand. Und wenn wir Gott fassen könnten, wenn er in unseren Verstand passen würde, in diese nicht einmal 1,5 Kilogramm Gehirnmasse, dann wäre er nicht Gott. Dann wäre er nicht würdig, dass wir ihn anbeten, denn dann wäre er ein sehr banaler und sehr eingeschränkter Gott. Die Forschung des menschlichen Körpers ist mittlerweile weit fortgeschritten, aber immer noch weit davon entfernt, ihn durch und durch zu verstehen. Wenn wir jetzt noch nicht einmal ein Geschöpf Gottes begreifen können, Es ist eindeutig, dass wir den Schöpfer nicht mal im Ansatz verstehen und begreifen können. Denn er ist Gott. Dass Gott ewig ist, weil er außerhalb der Zeit steht und nicht an sie gebunden ist, bringt uns aber noch zu einem weiteren wichtigen Punkt. In meiner Kindheit habe ich, wenn ich mir wehgetan habe, folgenden Spruch ziemlich oft gehört, ihr vielleicht auch: Bis du heiratest, heil's. Ja, die Zeit heilt alle Wunden, auch so ein Spruch, an dem ja aber irgendwie alles auch was dran ist. Denn so eine Wunde braucht einfach Zeit, um zu heilen. Genesung braucht Zeit, Wachstum braucht Zeit, jede Veränderung braucht Zeit. Und umso länger wir leben, je mehr Zeit vergeht, umso mehr Veränderung erleben wir auch. Wir wachsen, unser Körper baut auf, aber irgendwann auch wieder ab. Aber auch in allen anderen Bereichen spielt die Zeit die wesentliche Rolle, wenn es um Veränderung geht. Denn es geht immer darum, wie lange geschieht etwas? Wie lange wirkt etwas aufeinander ein? Wie lange ich meine Hand bewege, ist entscheidend für die Position meiner Hand. Wie lange steht mein Auto in der Sonne, die heute nicht scheint, ist entscheidend, welche Temperatur da drin ist. Und wie lange zwei Substanzen miteinander reagieren, ist entscheidend für das Ergebnis der Reaktion. Auch wenn dafür vielleicht nur ein Bruchteil einer Sekunde notwendig ist, wir brauchen Zeit für Veränderung. Wir können jede Formelsammlung in die Tonne kloppen, wenn wir daraus die Zeit streichen. Nichts mehr passt zusammen. Ohne Zeit keine Veränderung. Und das ist das Entscheidende, was wir daraus jetzt mitnehmen wollen. Gott steht außerhalb der Zeit. Und das ist ein Grund dafür, dass Gott sich nicht verändert. Gott, der Ewige, ist und bleibt immer derselbe. Als Gott sich Mose im brennenden Dornbusch offenbart und ihm dort begegnet, fragt Mose Gott: Wenn das Volk mich fragt, was ist dein Name, was soll ich dem Volk denn sagen? Gott antwortet ihm in 2. Mose 3, Vers 14: Ich bin, der ich bin. Und er sprach: So sollst du zu den Kindern Israels sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Und auf den ersten Blick klingt die Antwort erstmal sehr eigenartig, als wäre das so eine 0815 Antwort, da wo nichts dahinter steckt, ich kann nichts damit anfangen, ja, ich bin halt der, der ich bin. Aber in diesen 5 Worten offenbart sich Gott viel weiter. Die Bedeutung dieser 5 Worte kann man auch folgendermaßen beschreiben: Ich bin in diesem Augenblick der, der ich schon immer war und der, der ich auch immer sein werde. Die Bibel sagt das an vielen Stellen. Und wir wollen uns jetzt einige Verse dazu anschauen, die das einfach bestätigen. Psalm 102, Vers 26 bis 28. Du hast vor Zeiten die Erde gegründet und die Himmel sind das Werk deiner Hände. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie alle werden wie ein Kleid zerfallen, wie ein Gewand wirst du sie wechseln und sie werden verschwinden. Du aber bleibst, der du bist, und deine Jahre nehmen kein Ende. In Hebräer 13, Vers 8 heißt es: Jesus Christus ist und bleibt derselbe gestern, heute und für immer. Jakobus 1, Vers 17: Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Matthäus 24, Vers 35, Jesus spricht: Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Jesaja 54, Vers 10, denn die Berge mögen weichen und die Hügel wanken, aber meine Gnade wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund nicht wanken, spricht der Herr, dein Erbarmer. Psalm 119, Vers 89, auf ewig, o Herr, steht dein Wort fest in den Himmeln. Deine Treue währt von Geschlecht zu Geschlecht. Jesaja 40, Vers 8, das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Und zum Schluss noch einer aus Malachi 3, Vers 6, denn ich, der Herr, verändere mich nicht. Eine Reihe von Versen, die genau das bestätigt, Gott verändert sich nicht, auch wenn die Erde mal zugrunde geht. Gott verändert sich nicht. Er bleibt der Gleiche. Er hört niemals auf zu sein. Seine Jahre enden nicht. Er besteht in Ewigkeit. Aber auch in seinem Charakter und in seinen Eigenschaften verändert er sich nicht. Er ist nicht heute gütig und liebevoll und morgen launisch und entscheidet sich, nicht mehr gütig und liebevoll zu sein. Nein, seine Güte währt ewig. Seine Liebe hört niemals auf. Und damit gilt auch jedes seiner Versprechen in Ewigkeit. Jede Verheißung, jede Zusage hat Bestand und wir können uns darauf verlassen. Gott ist ein ewiger Gott. Ihm sind keine Grenzen gesetzt. Weder durch Zeit noch durch Raum, Materie oder irgendetwas anderem. Darum ist er auch Gott und aller Anbetung auch würdig. Ich möchte schließen mit einem Vers aus 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, Vers 16. Der König der Könige und der Herr der Herrscharen, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann, ihm sei Ehre und ewige Macht. Amen.